Was braucht die Welt am dringendsten oder am nötigsten? Wenn man so Radio hört oder Nachrichten sich anhört oder anschaut, dann hat man so den Eindruck, als ob die Welt ganz dringend Klimaschutz bräuchte oder vielleicht weniger Plastik, mehr Akzeptanz sexueller Vielfalt oder einen Corona-Impfstoff. Mehr Menschlichkeit. Viele Dinge, die im Radio oder im Fernsehen, im Internet kursieren. Viele Dinge, die die Menschheit scheinbar ganz dringend braucht. Aber das, was die Welt eigentlich am meisten braucht, davon habe ich im Radio oder in Nachrichten eigentlich noch nie was gehört. Dafür geht es in unserem heutigen Bibeltext genau darum, das, was die Welt wirklich dringend braucht. In 1. Korinther 1, Vers 18 geht es um das Wort vom Kreuz, um Gottes Kraft und um Gottes Weisheit. Ich würde gerne mit euch den Text lesen. 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 25. Ich lese es aus der Übersetzung von Hermann Menge. 1. Korinther 1, 18 bis 25. Denn das Wort vom Kreuz ist für die, welche verloren gehen, eine Torheit. Für die aber, welche gerettet werden, für uns, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen zu Schanden machen und den Verstand der Verständigen als nichtig abtun. Wo ist denn ein Weiser? Wo ein Gelehrter? Wo ein Forscher dieser Welt seid? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit hingestellt? Weil nämlich die Welt da, wo Gottes Weisheit tatsächlich vorlag, Gott vermittels ihrer Weisheit nicht erkannte, hat es Gott gefallen, durch die Torheit der Predigt die zu retten, welche Glauben haben. Denn während einerseits die Juden Wunderzeichen fordern, andererseits die Griechen Weltweisheit verlangen, verkünden wir dagegen Christus als den Gekreuzigten, der für die Juden ein Ärgernis und für die Heiden eine Torheit ist. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch den Griechen, verkünden wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen und die Schwachheit Gottes ist der Stärke der Menschen überlegen. Ich möchte gerne noch beten, dürft dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke, dass wir dein Wort haben, das ewig gültig ist. Danke dafür, dass es heute noch aktuell ist, heute in unserer Situation spricht. Danke, dass wir von dir lernen können. Und bitte hilf uns, dass wir dich erkennen, dass wir deine Herrlichkeit sehen, dass wir ins Staunen geraten über das, was du getan hast und über das, was du bist. Bitte, Herr, hilf mir, dein Wort richtig weiterzugeben und das zu sagen, was du zu sagen hast. Hilf uns allen, uns an dein Wort zu halten und es zu schätzen und zu lieben. Amen. Ich habe die Predigt einfach mal genannt, das Wort vom Kreuz. Und sie hat zwei Punkte. Der erste heißt, das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft. Und der zweite Punkt, das Wort vom Kreuz ist Gottes Weisheit. Und natürlich ist klar, dass nur Christen das so unterschreiben würden. Also, dass sie sagen, das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft und ist Gottes Weisheit, das sehen Christen so, nicht die Welt. Und wenn ich hier von Christen spreche, dann meine ich damit nicht die, die in einem christlich geprägten Land aufgewachsen sind oder die christliche Eltern haben, sondern ich meine diejenigen, die vor Gott wirklich ihre Unfähigkeit, sich selbst zu retten, eingestanden haben. Die zugegeben haben, dass sie selber so verdorben sind, dass sie keine Chance haben, durch irgendwelche guten Taten oder durch ein frommes Leben sich zu Gott hochzuarbeiten. Diejenigen also, die ihr ganzes Vertrauen auf die Gnade Gottes setzen, die darauf vertrauen, dass dieses Wort vom Kreuz, von dem wir gelesen haben, dass dieses Opfer Jesu einzig und allein für sie ausreicht. Und die Bibel, die zieht hier eine ganz scharfe Linie zwischen den Menschen, die Jesus vertrauen, und denjenigen, die es nicht tun. Die einen sind gerettet, die anderen sind verloren. Und wahrscheinlich auch deshalb stößt das Christentum auf so einen heftigen Widerstand, so wie es Paulus hier in dem Abschnitt andeutet. Und ich möchte zum ersten Punkt kommen: Das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft. In Vers 18 steht: Denn das Wort vom Kreuz ist für die, welche verloren gehen, eine Torheit. Für die aber, welche gerettet werden, für uns, ist es eine Gotteskraft. Es wird immer so sein, dass viele derjenigen Menschen, die Jesus noch nicht als ihrem Retter vertrauen, die Botschaft vom Kreuz ablehnen werden. Dass es auf Unverständnis bei ihnen stößt, auf Ablehnung, dass man dann Sätze hört wie: Ich will nicht an einen Gott glauben, der es nötig hat, seinen Sohn für mich sterben zu lassen. Oder die Frage: Wie soll denn der Tod eines einzigen Menschen alle anderen Menschen, oder der Tod eines einzigen, ja, die anderen Menschen retten? Oder dass man einfach generell Christen abstempelt als dumm, rückständig, als wissenschaftsfeindlich oder als irgendwas anderes. Das Wort vom Kreuz stößt auf Ablehnung bei den Menschen, die noch nicht an den Herrn glauben. Und dabei ist für die Christen selber dieses Wort vom Kreuz, dieses Opfer Jesu, das ist für die Christen das, was ihren Glauben ausmacht, was in der Mitte ihres Glaubens steht, der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Das ist das, worüber Christen nachdenken, worüber sie Bibelarbeiten und Predigten halten, worüber sie sich wundern und staunen und Gott dafür anbeten. Und tatsächlich treffen sich viele Christen wirklich jede Woche, um sich gemeinsam daran zu erinnern, dass Jesus gestorben ist. Für unsere Schuld, wenn sie das Abendmahl gemeinsam feiern. Und da sehen wir dieses Wort vom Kreuz. An diesem Wort, da scheiden sich die Geister. Auf der einen Seite herrscht Staunen, Anbetung und Dankbarkeit und auf der anderen Seite Gleichgültigkeit, Unverständnis oder vielleicht sogar Verachtung. Als Christen, da freuen wir uns über unseren Herrn und wir singen Lieder wie: Im Kreuz ist unsere Kraft verborgen, nimm sie nur gläubig an, geh Schritt für Schritt und lass ihn sorgen, er führt auf rechter Bahn. Wir besingen dieses Kreuz, dieses, ja, Mordinstrument. Oder schätzen werde ich das altraue Kreuz, bis ich Jesus erblick auf dem Thron. Ich will halten mich fest an das Kreuz, einst erhalte ich dafür eine Krone. Ein anderes Lied: Vor deinem Kreuz, Herr, will ich stille werden. Vor deinem Kreuz, Herr, beuge ich mich tief. Lieder, die dieses Kreuz besingen, das, was dort geschehen ist. Mit diesen Liedern, da wollen wir unsere Dankbarkeit unserem Herrn gegenüber ausdrücken, wo wir versuchen, irgendwie in Worte zu fassen, was uns innerlich bewegt. Aber das Kreuz, das war ein Folterinstrument, ein Hinrichtungsinstrument. Und wir haben uns da irgendwie schon so dran gewöhnt, dass uns diese brutale Natur des Kreuzes gar nicht mehr so abstößt. Wahrscheinlich auch, weil wir als Christen einfach ja auch die Liebe Gottes dahinter sehen, hinter diesem Kreuz. Die Liebe zu uns Menschen, die den eigenen Sohn in den Tod gibt, um uns zu retten. Und ja, diese Liebe, die sich da einfach offenbart in ihrer ganzen Tiefe und Leidenschaft. Vielleicht haben wir aber manchmal 2000 Jahre nach Jesu Tod so eine etwas verklärte Vorstellung vom Kreuz. Wenn wir das Wort Kreuz hören, dann denken wir vielleicht zuerst an ein Schmuckstück, das man sich um den Hals hängen kann. Oder an ein Gipfelkreuz. Oder an so ein schönes, glattes Kreuz, wie es hinter mir hängt, in der Freikirche. Irgendwie so eine leicht verklärte Vorstellung von diesem Kreuz. Und wenn wir jetzt mal so ein Experiment machen würden und die Lieder, in denen wir über das Kreuz singen, das Kreuz mal austauschen würden durch ein anderes Hinrichtungsinstrument, durch einen Galgen, durch einen elektrischen Stuhl, durch eine Gaskammer, dann fällt uns vielleicht auf, wie furchtbar das eigentlich klingt, was wir da singen. Vor deinem elektrischen Stuhl her will ich stille werden. Vor deinem elektrischen Stuhl her beuge ich mich tief. Dort auf Golgatha stand einst ein altrauer Galgen. In der Gaskammer liegt unsere Kraft verborgen. Das klingt irgendwie abstoßend. Und was würden wir von einer Glaubensgemeinschaft halten, die sich als Symbol einen elektrischen Stuhl ausgewählt hat, weil ihr Religionsstift auf dem hingerichtet wurde? Wir dürfen uns also eigentlich nicht wundern, rein menschlich gesehen, wenn Menschen von diesem Wort vom Kreuz abgestoßen sind. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 17, dass Christus ihn nicht ausgesandt hat, um das Evangelium, dass Christus ihn ausgesandt hat, um das Evangelium zu verkünden, und zwar nicht mit hoher Redeweisheit, damit das Kreuz Christi nicht entleert werde, also damit es nicht an Kraft und Bedeutung verliert. Gott hat dieses Opfer, dieses brutale Opfer seines Sohnes am Kreuz in den Mittelpunkt unseres Glaubens gestellt. Und es ist ein Zeichen, dem widersprochen wird und das anstößig ist. Wir sollen dieses Kreuz nicht irgendwie schönreden, sondern wir sollen den Menschen erklären, dass kein geringeres Opfer ausgereicht hätte, um uns zu retten. Wir hatten mal vor einiger Zeit in der Gebetsstunde, hat uns eine Schwester berichtet von einer anderen Frau, die noch nicht an Jesus glaubt und der sie ja auch Zeugnis gegeben hat. Und diese Frau fand diese Botschaft vom Kreuz ganz abstoßend. Das war für sie brutal und ihre Kinder haben darunter gelitten, sowas zu hören, dass Jesus tatsächlich sterben musste. Das war für sie unbegreiflich, für diese Frau. Aber wir sehen am Kreuz, wie groß die Liebe Gottes ist, dass er seinen Sohn für uns auf so eine brutale Art und Weise sterben lässt. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, wie unendlich verdorben die Sünde ist, dass da kein geringeres Opfer ausgereicht hätte, dass der allmächtige Gott wirklich seinen Sohn geben musste, um ja diesen großen Graben, der zwischen uns und Gott ist, zu überbrücken, um uns zu erlösen. Und wir sollen dieses Wort nicht kleinreden oder dieses Kreuz nicht kleinreden, sondern wir sollen es in seiner ganzen Härte und Schroffheit dahinstellen und nicht durch irgendwelche Redegewandtheit versuchen, das abzuschwächen oder wie auch immer. Ich glaube, das Beste, was wir als Christen machen können, ist, anderen zu erzählen, was Jesus für uns getan hat und dann, was das auch für uns persönlich bedeutet. Wir können und wir sollen auch niemanden dazu überreden, Christ zu werden, aber wir dürfen dieses Wort vom Kreuz den Menschen sagen, in seiner ganzen Tiefe und Kraft und auch in seiner ganzen Schroffheit. Wir dürfen ihnen sagen, dass das Wort vom Kreuz Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen ist, das aber gleichzeitig zeigt, wie schlimm die Sünde ist und wie wir Menschen uns so weit von Gott entfernt haben, dass nur dieses Opfer ausreicht, um uns zu versöhnen. In Römer 1, Vers 16, da bezeugt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Und Paulus wusste, dass die Welt diese Botschaft vom Kreuz nicht mit offenen Armen annehmen wird. Paulus hat am eigenen Leib erlebt, wie hart die Ablehnung des Evangeliums war, sowohl bei Juden als auch bei den Griechen. Er wurde um des Evangeliums willen geschlagen, gesteinigt, verleumdet, ins Gefängnis geworfen. Aber trotzdem hat er sich nicht geschämt, diese Botschaft weiterzugeben. Weil er eben wusste, es ist Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft. Und weil er wusste, dass die Menschen und die ganze Menschheit genau dieses Wort vom Kreuz am dringendsten braucht. Und wie dankbar können wir sein, dass wir zu denen gehören, die Gott herausgerufen hat aus dieser Masse, die ihn ablehnt. Dass er uns den Glauben geschenkt hat, dass wir dem vertrauen dürfen, was auf den ersten Blick so abstoßend klingt. Und das möchte ich neu lernen, dass ich mich daran freue, dass ich an dieses Wort vom Kreuz, an diese Kraft Gottes glauben darf. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das Wort vom Kreuz ist Gottes Weisheit. Ich möchte die Verse 19 und 20 aus unserem Text lesen. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen zu Schanden machen und den Verstand der Verständigen als nichtig abtun. Wo ist denn ein Weiser, wo ein Gelehrter, wo ein Forscher dieser Welt seid? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit hingestellt? Dieser Vers 19 aus 1. Korinther 1 ist ein Zitat aus Jesaja 29, Vers 14. Dort macht Gott die Weisheit der Weisen seines Volkes Israel zu Schanden, weil sich das Volk nur noch rein äußerlich an die Gebote Gottes hält, aber nicht mehr von Herzen sich dran hält und nicht mehr von Herzen an Gott glaubt. Und Paulus nimmt dieses Beispiel und bezieht es jetzt auch auf die heidnische Welt. Wenn Gott schon den Verstand seines auserwählten Volkes von Israel eine Zeit lang verfinstert hat, weil sie ihn nicht mehr richtig geehrt haben, wie viel mehr kann er dann den Verstand der Heidenvölker verfinstern, die ja gar nichts von ihm wissen wollen, obwohl er sich ihnen offenbart. Und in Römer 1, Vers 18 bis 25, da wird diese Verfinsterung des Denkens sehr eindrücklich beschrieben. Ich würde euch bitten, das mit mir aufzuschlagen. Römer 1, 18 bis 25. Denn Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit unterdrücken. Denn was man von Gott erkennen kann, das ist ihnen wohl bekannt. Gott selbst hat es ihnen ja kundgetan. Sein unsichtbares Wesen lässt sich ja doch seit Erschaffung der Welt an seinen Werken mit dem geistigen Auge deutlich sehen, nämlich seine ewige Macht und göttliche Größe. Daher gibt es keine Entschuldigung für sie, weil sie Gott zwar kannten, ihm aber doch nicht als Gott Verehrung und Dank dargebracht haben, sondern in ihren Gedanken auf nichtige Dinge verfallen sind und ihr unverständiges Herz in Verfinsterung haben geraten lassen. Während sie sich ihrer angeblichen Weisheit rühmten, sind sie zu Toren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit dem Abbild des vergänglichen Menschen und der Gestalt von Vögeln, von vierfüßigen Tieren und kriechendem Gewürm vertauscht. Daher hat Gott sie durch die Begierden ihrer Herzen in den Schmutz der Unsittlichkeit versinken lassen, sodass ihre Leiber an ihnen selbst geschändet wurden. Denn sie haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und Anbetung und Verehrung dem Geschaffenen erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der da gepriesen sei, in Ewigkeit. Also die Welt lehnt Gottes Weisheit ab, hier in Römer sehr eindrücklich beschrieben. Und dadurch, dass die Welt die Weisheit Gottes ablehnt, dadurch schneidet sie sich ins eigene Fleisch. Dadurch, dass sie sich um das Irdische, um das Geschaffene dreht, verliert sie den Blick für den Schöpfer, sodass sich ihr Horizont immer mehr verengt. Und deshalb sind die größten Probleme, von denen wir in den Nachrichten hören, der Klimawandel und das viele Plastik in den Meeren oder die Corona-Krise. Und nicht das eigentlich größte Problem des Menschen, die Sünde und die Trennung von Gott. Und deshalb, weil man sich nur um dieses Irdische dreht, werden Entscheidungen getroffen, die scheinbar erstmal gut sind für den Menschen, aber es wird nicht danach gefragt, was Gott dazu zu sagen hat. Der Mensch macht sich zum Maß aller Dinge und es kann nicht dauerhaft gut gehen. Der Mensch in seinem Wahn, der glaubt, dass er Gott nicht nötig hat, dass er schon alles selber hinkriegt. Und so dreht er sich um sich selbst und ignoriert Gott. Und dabei kommt er sich noch unglaublich aufgeklärt und weise vor. Aber diese vermeintliche Weisheit, die die Menschen sich da erworben haben, die hat Gott als Torheit hingestellt. Der Mensch braucht Versöhnung mit Gott, egal ob er das ignoriert oder nicht. Er braucht es. Und durch das Leben, durch das Sterben und die Auferstehung Jesu hat Gott klargemacht, dass der einzige Weg zu ihm über Jesus geht. Und so etwas, dieses Wort vom Kreuz, so etwas hätte sich kein Mensch ausdenken können. Wenn wir uns einen Gott entwerfen würden, dann würden wir einen starken Gott entwerfen, einen, der unnahbar ist, der heilig ist, der mächtig ist. Und das ist Gott, das wissen wir. Aber in Jesus, da wurde Gott auf einmal Mensch in aller Niedrigkeit. Da begibt sich dieser heilige Gott in die Abhängigkeit von seinen eigenen Geschöpfen. Und später als erwachsener Mann, da lässt er sich ohne Gegenwehr anspucken, misshandeln, verspotten und hinrichten. Und nach menschlichem Ermessen müsste man sagen, das ist doch ein schwacher Gott. Was ist das für ein Gott, der sowas mit sich machen lässt von seinen eigenen Geschöpfen? Menschliche Weisheit sagt, das geht nicht. Aber die göttliche Weisheit hat genau diesen Weg gewählt. Und da sehen wir, wie die Weisheit Gottes höher ist als die der Menschen. Und als Christen wissen wir, dass Jesus gerade da, wo er seine scheinbar größte Niederlage erlitten hat, in Wahrheit den größten Sieg errungen hat. Dort am Kreuz. Und da sehen wir, wie weit diese göttliche und die menschliche Weisheit auseinanderklaffen, wie weit die voneinander entfernt sind. Und diesen Tod Jesu am Kreuz, den kann man nicht irgendwie schönreden, nicht irgendwie wegdiskutieren, nicht irgendwie vergeistlichen oder was weiß ich was, sondern man muss ihn im Glauben annehmen. Genau das bestätigt der Vers 21 aus 1. Korinther 1. Weil nämlich die Welt da, wo Gottes Weisheit tatsächlich vorlag, Gott vermittels ihrer Weisheit nicht erkannte, hat es Gott gefallen, durch die Torheit der Predigt die zu retten, welche Glauben haben. Das Wort vom Kreuz bedeutet für uns Christen die Erlösung, bedeutet für uns die Rettung vor dem ewigen Verlorensein, die Rettung vor der Sünde, bedeutet die ungetrübte Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Aber gleichzeitig bedeutet dieses Wort vom Kreuz, das, was Jesus für uns getan hat, auch, dass ich mich als Christ angreifbar mache, weil ich an etwas glaube, was ein Großteil der Menschheit als hirnrissig abtun wird, weil sie das nicht begreifen können, dass dieser Gott sich so erniedrigt. Verse 22 und 23 aus unserem Text sagen, denn während einerseits die Juden Wunderzeichen fordern, andererseits die Griechen Weltweisheit verlangen, verkünden wir dagegen Christus als den Gekreuzigten, der für die Juden ein Ärgernis und für die Heiden eine Torheit ist. Und dieses Wort Ärgernis, was wir da lesen, ist im Griechischen das Wort Skandalon. Da kommt unser Wort Skandal her, unser deutsches Wort. Als die Griechen, die verlangen Weltweisheit, aber der gekreuzigte Christus, die Weisheit Gottes, ist für sie eine Torheit. Das suchen Menschen also nach Weisheit, aber sind nicht bereit, die Weisheit in Person, die eigentlich neben ihnen steht, anzunehmen. Das ist doch paradox. Aber bei den Juden ist es so ähnlich. Insbesondere die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben immer wieder Zeichen von Jesus gefordert, aber alle Zeichen, die er getan hat, haben sie nicht gelten lassen. Obwohl es genau die Zeichen waren, von denen sie wussten, dass der Messias sie tun würde. Dass blind die Augen geöffnet werden, dass Tote auferstehen, dass Lahme wieder gehen können. Und sogar dann, als Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt, der bereits 3 Tage oder 4 Tage im Grab war, da kehren diese Obersten des Volkes nicht um und sagen, okay, wir haben uns geirrt, sondern sie setzen sich zusammen und beratschlagen darüber, wie sie Jesus und Lazarus umbringen können. Für sie war Jesus damals schon ein Ärgernis, ein Skandal, und er ist es auch nach seiner Kreuzigung für sie geblieben. Im jüdischen Talmud, da stehen die schrecklichsten Dinge über Jesus drin. teilweise. Und in Johannes 6, da kann man nachlesen, wie sich die Juden schon zu Lebzeiten Jesu an seiner Botschaft gestoßen haben. Und wenn du es mit mir aufschlagen wolltest, steht in Johannes 6, Vers 49 bis 60, wie sie auf das reagieren. Johannes 6, 49 bis 60. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind dann doch gestorben. Hier dagegen ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er ewiglich leben. Und zwar ist das Brot, das ich geben werde, mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Nun gerieten die Juden in Streit untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sagte Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer dagegen mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich mein Vater, der das Leben in sich trägt, gesandt hat und ich Leben in mir trage um des Vaters Willen, so wird auch der, welcher mich isst, das Leben haben um meinetwillen. Von solcher Beschaffenheit ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht von der Art, wie die Väter es gegessen haben und gestorben sind. Nein, wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. So sprach Jesus, als er in der Synagoge zu Kapernaum lehrte. Viele von seinen Jüngern, die ihm zugehört hatten, erklärten, das ist eine harte Rede oder eine unannehmbare, anstößige Rede. Wer kann sie anhören? Im weiteren Verlauf sehen wir, dass sie sich von ihm abwenden. Fast jedes Mal, wenn ich Johannes 6 lese, dann schaudert es mich ein bisschen, wenn Jesus hier so plastisch davon spricht, dass man sein Fleisch essen und sein Blut trinken muss. Man kann es fast nicht lesen. Aber warum spricht er hier so drastisch? Warum sagt er es in so harten Worten? Weil er seinen Zuhörern klar macht, dass die Erlösung nur über seinen Tod zu haben ist. Dass Erlösung nur dadurch gibt, dass er geopfert wird. Denn wenn ich Fleisch essen und Blut trinken will, dann kann ich das nur, wenn davor geschlachtet wurde. Und das macht Jesus hier in Johannes 6 in aller Härte deutlich. Er ist das Lamm, das für die Sünden der Welt geschlachtet wird. Er, der Messias, auf den die Juden gewartet haben seit Jahrhunderten. Er ist nicht der starke Mann, der jetzt die Römer aus dem Land jagt, sondern dieser Messias muss sterben, muss den Tod erleiden, damit die Menschen gerettet werden können. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater im Himmel als nur über das Opfer Jesu am Kreuz. Nur wer sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, der wird gerettet. Und dabei geht es nicht darum, dass wir tatsächlich das wirkliche Fleisch von Jesus essen müssten oder sein Blut trinken müssen, weil Jesus ist nach seinem Tod 3 Tage später leiblich auferstanden, sein Fleisch ist nicht mehr da, das könnte man gar nicht mehr essen, selbst wenn man es wollte. Es geht auch nicht darum, dass er hier das Abendmahl einsetzt und dass irgendwie Brot und Wein im Abendmahl, dass wir das essen müssen, um gerettet zu werden, weil die stellen ja auch symbolisch sein Leib und sein Blut dar. Nicht das Abendmahl vermittelt uns das Heil. Sondern es geht darum, dass wir unsere ganze Hoffnung auf dieses Opfer Jesu am Kreuz setzen müssen. Wir kommen an diesem Opfer nicht vorbei. Es ist der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Gibt es keine frommen Übungen, keine komplexen philosophischen Gedankengänge bringen uns zu Gott, sondern nur Jesus, das geopferte Lamm Gottes, unser Heiland. Und die Welt, die sagt zu diesen Worten, ähnlich wie wir es in Johannes 6 gelesen haben, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und wendet sich ab. Aber in Johannes 6 haben wir auch noch eine andere Reaktion, und zwar von Petrus. Nachdem sich die anderen abgewandt haben, wendet sich Jesus an seine Jünger und fragt, und ihr, wollt ihr auch gehen? Und dann sagt Petrus in Johannes 6, Vers 68 und 69, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Beide haben genau dasselbe von Jesus gehört. Die einen sagen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören, und wenden sich ab. Und die anderen sagen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da scheiden sich die Geister, und die Frage ist, auf welcher Seite stehst du? Hast du vielleicht einen christlichen Anstrich, eine fromme Fassade? Aber wenn du ehrlich bist, dann geht das, was Gottes Wort zu sagen hat, gegen den Strich, oder ist dir einfach egal? Oder kannst du es annehmen und dich darüber freuen, was Gottes Wort dir zu sagen hat? So wie es unser Text in 1. Korinther 1, Vers 24 ausdrückt. Denen aber, die berufen sind, sowohl den Juden als auch den Griechen, verkünden wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Kannst du dich darüber freuen, was Gott getan hat für dich? Als Christ habe ich auf dieses Wort vom Kreuz einen grundlegend anderen Blick als die Menschen um uns her. Für mich ist das Evangelium keine lächerliche Botschaft eines schwachen Gottes, sondern Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und das ist genau die Botschaft, die die Welt so dringend braucht. Und die Welt, das klingt so anonym, die Welt ist ja nicht irgendjemand, sondern die Welt, das sind unsere Verwandte, unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Mitschüler oder Kommilitonen. Das sind die Menschen, die diese Botschaft hören müssen und die im Leben von uns Christen sehen sollen, dass diese Botschaft wirklich Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist. Und ich wünsche uns, dass wir in diesem Sinne Salz und Licht sind für die Menschen um uns her. Dass wir staunen darüber, wie herrlich Gott das gemacht hat und wie viel es ihm wert war, dass wir erlöst werden und dass wir anderen Menschen diese Botschaft weitergeben und sie ihnen vorleben. Amen.